Fangen wir an?
Ja.
Dann sag bitte was über Alter, Profession, Familienstand. Wer bist du eigentlich?
Ja, ich bin 43, nenne mich Seher.
Seher, was ist das?
Ja, diese Begrifflichkeit stört mich selber. Weil das hat eigentlich mit Sehen, es kommt von der Intuition. Nur wenn ich es sage, ich arbeite intuitiv, das würde kaum jemand verstehen.
Dann erklär's bitte.
Jeder erlebt öfter, dass er ein Gefühl hat oder einfach etwas weiß über jemanden. Meistens, wenn man mit den Menschen sehr eng verbunden ist. Und es stellt sich dann als richtig heraus. Ja, im Krieg zum Beispiel haben viele Frauen oder Mütter intuitiv gewusst, dass ihre Männer gefallen sind. Und bei mir ist dieser Sinn etwas stärker ausgeprägt, sodass ich dann auch konkrete Bilder dazu habe.
Das heißt, den Sinn hat jeder?
Jeder. Ausnahmslos jeder.
Du hast ihn nur trainiert?
Nein, er war da. Also das erste Mal, wo ich ihn bemerkte, bewusst bemerkte, war ich zwischen 4 und 5 Jahren alt. Und wir lebten zu dieser Zeit im Schwarzwald.
Und da kamen wir an so einem Gehöft vorbei. Und als kleiner Stippke habe ich dann gesagt, Mama, der Hof brennt. Und da hat sie gesagt, du spinnst ja, sag sowas nicht. Und in der Nacht drauf brannte dieser Hof nieder.
Aber in dieser Nacht brannte er. Und dann gab es ein paar Monate später nochmal so ein Ereignis. Da erwarteten wir aus Berlin Besuch.
Weil meine Familie stammt ursprünglich aus Berlin.
Wir standen also alle ganz verheißungsvoll auf diesem Balkon.
Wir standen da auf dem Balkon wie so Spalier.
Und ich sagte dann zu meiner Großmutter, die haben einen Unfall.
Und da sag ich zu meiner Großmutter, die hat einen Unfall, Oma.
Da bekam ich zum ersten Mal, ja, einen Klaps dafür, ja.
Und schwupps hatte ich die Hand auf den Hintern, ja.
Weil man sagte, ich soll nicht so einen Mist erzählen. Es stellte sich dann heraus, es kam ein Anruf, ja, und es war ein Unfall. Ich musste sehr bald feststellen, dass es besser ist zu schweigen, zumindest als Kind und als Jugendlicher. Lügner, Spinner, alle Beschimpfungen, die es so gab, musste ich einfach aushalten. Und das ging aber auch nur bedingt, weil ich habe es dann nicht ausgehalten und wurde öfter krank. Was einfach, es war seelisch.
Muss man sich als Hellseher rechtfertigen, häufig?
Immer. Das werde ich wahrscheinlich, solange ich diesen Beruf mache, werde ich das immer tun müssen. Ich verstehe es mittlerweile auch. Natürlich gibt es auch manchmal Punkte, wo ich schreien möchte.
Der Weg vom Kind, das einen brennenden Hof sieht, zum professionellen, berufsmäßigen Hellseher ist aber ein weiter.
Ein sehr langer. Ich habe gehofft, dass ich durch das Studium der Parapsychologie, sagen wir mal, etwas Klarheit finde.
Darf ich da gleich unterbrechen? Parapsychologie kann man studieren?
Ja, ist aber in Deutschland keine anerkannte Wissenschaft.
Wo studiert man sowas?
Das sind freie Akademien in München, Heidelberg, Freiburg.
Gibt es eine Aufnahmeprüfung?
Nein, ich musste einfach die Fähigkeit der außersinnlichen Wahrnehmung darlegen. Zum Beispiel liegt ein Umschlag vor dir. In diesem Umschlag befindet sich eine Fotografie von irgendetwas. Und man gibt dir natürlich dafür Zeit. Aber du musst dann versuchen, Begrifflichkeiten zu dem, was da auf diesem Foto ist, zu schreiben. Ich habe zuerst Essen geschrieben. Dann habe ich Berge geschrieben. Dann habe ich Wald geschrieben. Dann habe ich Auto geschrieben. Dann habe ich Reisen geschrieben. Und dann musste ich natürlich irgendwie konkreter werden, ja? Und dann habe ich als Beruf festgelegt, dass es Politik ist. Irreelle.
Und so stellte sich dann im Laufe dieser Entwicklung für mich ganz klar Franz Josef Strauß raus.
Pensiv. Pensive.
Telepathie, Telekinese, Teleportation. Man musste sich mit der Anatomie vertraut machen. Man musste Atemtechnik lernen. Und sich eben dann noch spezialisieren auf ein Fachgebiet.
Gibt es da Zustände, in die man sich versetzen muss? Oder kannst du das immer und aus dem hohlen Bauch?
Nein, aus dem hohlen Bauch auf gar keinen Fall. Ich bereite mich ja darauf auch vor. Das heißt, dass ich möchte es so sagen, es ist ein Alpha-Zustand. Von diesem Alpha-Zustand aus geht es weiter in etwas, was ich persönlich bioplastisch nenne.
Ganz kurz zwei Fremdwörter, die sich etwas seltsam anhören. Alpha-Zustand, bioplastischer Zustand. Kannst du das genauer erklären als nur durch die Aussage, dass es Zustände sind?
Den Alpha-Zustand kann man, wenn man auf eine weiße Wand guckt oder an eine weiße Decke. Und das so lange, wie es geht. Und gib mir noch bitte mal das andere Stichwort, ich habe es vergessen.
Bioplastisch.
Bioplastische Welt ist das, was ich so nenne, wenn ich anschließend von diesem Zustand dann in eine Art Raum eintrete. Und in diesem Raum befindet sich das, was ich versuche zu klären. Nehmen wir mal das Bild einer Familie. Und es taucht jetzt auf, dass ein Kind bricht sich das Bein. Dann würde ich das nicht sagen. Ich würde es deshalb nicht sagen, weil wenn ich das den Eltern bzw. noch mehr der Mutter sage, dann bricht die sich bis dahin 10-mal das Bein. Oder überhaupt über Tod zu reden. Ja? Das mache ich nicht.
Gibt es sonst noch Dinge, über die du mit deinen Klienten nicht sprichst, die du siehst?
Also es ist so, dass ich versuche natürlich Dinge, wo man einem Menschen ganz einfach nicht sagt, ja, halt dich raus. Also ich würde zum Beispiel nicht über den Tod sprechen oder auch Thema Kinder.
Miracle.
Das ist einfach tabu.
Tabu.
Das ist einfach
Diable.
Ja, unseriös. Das könnte ich auch mit mir nicht verantworten.
Silence.
Hast du auch mit Leuten aus der Esoterikbranche zu tun bekommen?
Oh. Nein.
Sagst du was über Esoterik?
Ich bin kein Esoteriker. Ja, ich möchte es mal so ausdrücken. Also ich sage mal so, wenn jemand der Meinung ist,
wenn einer glaubt,
dass Kamillentee
ihm dazu verhilft,
sein Seelenheil zu finden,
ein glücklicher Mensch zu werden,
und er findet es, dann ist es schön für ihn.
Dann kann er das gerne jeden Tag literweise trinken.
Aber ich würde es ihm nicht empfehlen, weil man ja weiß, dass Kamillentee auch Depressionen macht.
War das Studium teuer?
Ja, also für meine Verhältnisse damals schon, ja.
Was heißt das?
Ja, ich habe damals so 10.000 Euro bezahlt. Na, 10.000 Euro.
Für ein Jahr?
Ja.
Wie viele Jahre ging das?
Naja, das waren so 5 Jahre. Mit diesen Anschließen, wo ich mich fachlich.
Ne? 100.000 Mark für 5 Jahre.
Naja, darin war aber enthalten, bitte, Wohnen und Leben, ja? Also das beinhaltet alles.
War das so eine Art Kloster?
Nein, um Gottes Willen. Das war alles andere als ein Kloster. Und ich habe auch, ich habe keinen Kollegen getroffen, der jetzt durchgeistig übers Wasser lief. Also so weit sind wir nicht.
Wie viele Seher gibt es denn in Deutschland?
Ach, den aktuellen Stand. Es gibt sehr viele, die sich das... Nee, möchte ich nicht. Möchte ich nicht.
Hast du nur in Deutschland gearbeitet oder noch woanders?
Nein, ich habe auch im Ausland gearbeitet, unter anderem in Amerika, dann auch in England, in
Italien. Ja, das waren so die Hauptdinge.
In welcher Sprache?
Immer in Deutsch. Weil es waren ja auch immer Translator dabei, ja. Also, weil diese Thematik muss ja bis ins Kleinste übersetzt werden. Und das kann ich nicht. Also dazu bin ich einfach nicht fähig.
Gibt es unterschiedliche Akzeptanzgrade in den unterschiedlichen Ländern hinsichtlich der Parapsychologie und des Sehens?
Ja, also in Amerika beispielsweise ist die Akzeptanz viel, viel größer wie in Europa. Ja? Und die Amerikaner nutzen das auch ganz gezielt und bewusst als ergänzendes Instrument.
Was soll das heißen?
Ja, beispielsweise in der Politik wird es genutzt, Verteidigungspolitik nutzt solche Menschen als zusätzliches Instrument im Falle, wenn sie einen Krieg führen. Nicht bei jedem, ja, muss ich auch dazu sagen.
Woher weißt du das?
Oh Gott. Weil ich mal da mitgearbeitet habe. Das war während des Golfkrieges. Der hatte gerade angefangen. Das war dann so, dass wir ein paar Tage nach Ausbruch des Krieges, 4 Tage oder 3 Tage danach, in einer Art Sammelflug nach Kairo geflogen wurden. Es war so, das bestand aus einem Team von mehreren Menschen, die auch diese Fähigkeit haben. Es werden verschiedene Seher und Parapsychologen aus den verschiedensten Ländern aufgeladen. Und wir sind dann gemeinsam aufgebrochen von Frankfurt Richtung Charles de Gaulle, Heathrow. Italien, dann ging's los.
This military action follows months of constant and virtually endless diplomatic activity on the part of the United Nations, the United States and many, many other countries.
Ja, das hat auch Russland so gemacht. Das ist überall. Wenn du guckst, zum Beispiel Hanussen war zum Beispiel für Hitler der Seher. Der wurde ja hier in einem Wald vor, ich weiß nicht, Hellersdorf oder so, glaube ich, erschossen. Und dann Kennedy, Adenauer, Brezhnev.
Was wollte das Pentagon genau von euch?
Ja, es ging in diesem Fall um Informationen des Militärs. Ich kann es, Gott, ja. Es ging um Bunkeranlagen und es ging um Landschaften, ja.
Hast du das Klopfen bei dir drinne? Hörst du ein Klopfen jetzt gerade?
Ein bisschen, ja.
Einen Moment. Gut, kann man nicht ändern.
Wenn man bedenkt, dass die Amerikaner sich ihre Verteidigungspolitik kosten lassen, ja, ist es auch nicht erstaunlich, dass die dieses Instrument auch nutzen. Es ist aber nicht so, dass sie nur sich darauf verlassen. Ja? Leider ist es aber so, und das ist nämlich die Schwierigkeit, wenn du nachfragst, man sagt dir nicht nein, man sagt aber auch nicht ja. Und wir sind ja auch ein bisschen geknebelt, dass wir nicht sagen können, jetzt das und da und so hier. Erst wenn jemand anders schon drüber gesprochen hat, von offizieller Seite, und da eine Tür aufgestoßen hat, dürfen wir. Und der Auftrag war ganz konkret, es ging um Bunkeranlagen von Hussein.
Beschreibst du mir das Hotel, in dem ihr gewohnt habt?
Ja, das war der Sheraton Tower, direkt am Nil. War sehr schön. War klasse. Und ja, es war wirklich angenehm. Es war zwar alles ein bisschen lästig, weil ja da die ganzen Sicherheitsvorkehrungen waren. Man konnte ja also jetzt nicht einfach so rein ins Hotel und wieder raus. Und es war halt schon sehr, ja, problematisch ein bisschen. Und man konnte sich dann, ich wollte ja dann auch mal was angucken. Ja, das ging dann schon. Aber es war jetzt nicht wie Urlaub. Aber ich habe es mir schön gemacht.
If U.S. Armed Forces go to war against Iraq, they can count on hot meals.
Was war das für ein Zimmer? Wie sah das aus?
Schön. Es war ein sehr schönes Zimmer. Ich hatte, das war wie so ein, also es war ein Bett, ein großes Brett, war sehr schön eingerichtet. Ich liebe ja so dunkles Holz. Und war so eine kleine Sitzgruppe. Dann hatte ich noch so ein separates Zimmerchen, wo man sich ankleiden konnte, ein schönes Badezimmer, ein schöner Balkon mit Blick auf den Nil. Wir hatten so einen Wunsch, das ist eine ganz tolle Geschichte, eine schöne. Das ist, sind die Vorteile, wenn man so für ein Militär arbeitet. Ich war damals, wollte ich unbedingt also die Pyramiden sehen. Jetzt war es aber so, dass aus Sicherheitsgründen diese ganzen, auch wie das ägyptische Museum, war geschlossen. Es war abgesperrt. Und dann hat sich das Militär eingesetzt und ich konnte ganz alleine mit einem Dolmetscher, ja, die Pyramiden und einem, der sich da auskannte, die Pyramiden. Und da habe ich ganz tolle Fotos noch, ja. Das war klasse, wo sich sonst Tausende tummeln, ja, ganz gemütlich durchzulaufen und alles sich schön anzusehen.
Musulman.
Und das sind so diese kleinen Bonbons.
Protestant, Protestante.
Du hast also mit anderen Hellsehern in Kairo gesessen und hast die Bunker von Saddam Hussein gesucht.
Mhm. Ja, so wie du das sagst. Also, wir saßen in einem Hotel, ja. Aber es war so, dass jeder für sich gearbeitet hat. Wir hatten Informationen, das waren speziell ausgebildete Offiziere, die uns ja, ihre Fragen vorlegten. Und wo wir dann die Ergebnisse auch ihnen am Abend jeweils immer mitteilen mussten.
Ja? Was waren das für Fragen?
Das sind operative Dinge. Also, das ist zu heikel. Also, ich kann wirklich nur darüber sprechen, dass wir eben angesetzt waren auf Bunkeranlagen.
Was war deine Arbeitsgrundlage in Kairo? Hattest du Materialien, die dir zur Verfügung gestellt wurden?
Ja, ich habe natürlich mich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Erstmal Karten hatten wir, dann das zu suchende Objekt. Und wir bekamen so viel Informationen, die wir brauchten einfach. Ja? Weil ganz ohne Information zu arbeiten, geht auch gar nicht.
Und du hast dann die Topografie des Iraks dir auf Karten angeschaut, sie dir im Alpha-Zustand zurückgerufen und ja, versucht zu sehen, was unter der Erdoberfläche ist. Sehe ich das richtig?
Ja, genau, genau. Man muss sich das vorstellen wie eine Art, ja, Scanner. Also es ist so, dass ich versuche, immer tiefer und tiefer in diese Materie einzudringen. Man kann auch, ja, bei Höhlen kann man das auch so herausfinden, ja? Dass einfach Hohlräume da sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, das Gebäude, ja? Es sind für mich dann Hohlräume.
Ist es in steinigen Gebiet schwieriger als in Gebiet, das aus Sandstein besteht?
Es ist, sagen wir mal so, das ist vollkommen gleichgültig. Es ist aber so, dass ein sehr gebirgiges Gebiet viel schwieriger ist, ja, wie jetzt in der Wüste beispielsweise, ja, weil es sieht, die Landschaft sieht ja vollkommen gleich aus und wir haben ja nur ungefähre Richtungen bekommen, wo man vermutet, ist es möglich, dass unter Granit tatsächlich eine Bunkeranlage ist. Granit ist einer der härtesten Steine. Wie hat man das gemacht? Ist es möglich oder ist es eher nicht möglich? Dann frage ich nach. Da frage ich dann auch Spezialisten. Also könnt ihr mir sagen, ist sowas rein
überhaupt machbar? Wenn die mir dann sagen, nein, dann hat sich das schon mal für mich erledigt. Ich kann die Steinart einigermaßen bestimmen. Ich muss Recherche betreiben. Das muss ich. Ich muss wissen, was befindet sich da.
See, they used to think they could hide. But you can't hide from the United States of America. You may hide for a brief period of time. But pretty soon we're going to put the spotlight on you.
Gab's Arbeitszeiten und Mittagspausen?
Nein, nicht fest. Ich musste meine Arbeit tun und wenn ich fertig war, war das erledigt.
Was waren die Resultate? Vielleicht hast du darüber was erfahren, beziehungsweise wann hat Amerika was unternommen, wenn wie viel Prozent der Hellseher was gesagt haben?
Also erstmal erfahren wir von Militär gar nichts. Nichts über unsere Arbeit. Wir bekommen nicht raus. Wir wissen nur, dass jeder die gleichen Fragen zu beantworten hat, aber das Resultat selber erfahren wir nicht.
Das heißt, du hast die ganze Zeit im Trüben gefischt?
Nein, ich fische nicht im Trüben. Ich bin mir absolut sicher. Ja? Weil ich habe ja auch dann nachher, was ich da so in den Medien verfolgen konnte, durchaus gesehen, dass da ich nicht ganz verkehrt lag.
Wie viel hast du an dem Fall verdient?
Darüber möchte ich nicht sprechen.
Hat sich's gelohnt?
Eine Arbeit sollte sich immer lohnen, ne? Also, natürlich arbeite ich nicht, weil ich ein so guter Mensch bin. Bin ich auch, ja? Aber ich möchte auch leben. Es ist ja für mich normal. Ich verstehe es manchmal selber nicht, aber es ist einfach für mich normal.
Das war's, danke.
Danke auch.